Ja, es ist auf jeden Fall schöner, ohne Maske vorne zu stehen, als mit Maske da zu sitzen. Funktioniert die Technik, Manfred? Super. Bevor ich einsteige, ich habe einige Bücher mitgebracht. Jetzt ist mir eingefallen, wenn hier der Ausgang ist, dann müsst ihr fast hier rausgehen und hinten wieder reinkommen, damit ihr an die Bücher kommt. Und zwar haben wir ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum und anlässlich dessen haben wir im Help Center das Buch von Richard und Brigitte Straube nochmal neu aufgelegt. Könnt ihr euch gerne mitnehmen, liegen hinten, ich glaube, 18 Exemplare. Das ist etwas verändert, gekürzt, aber dafür hat es ein paar Bilder drin und drei Kapitel ergänzt, also drei neue Kapitel, aber insgesamt kürzer als das, die Erstauflage vor 10 Jahren. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Wer was geben möchte, kann auch eine Spende einwerfen, aber das ist ganz freiwillig. Und dann haben wir eine Festschrift rausgegeben, 50 Jahre Help Center, liegt auch hinten aus, könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Also wie gesagt, entweder hier raus, hinten wieder rein oder wir bringen noch ein paar Bücher nachher hier an den eigentlichen Ausgang. Und dann gibt es ja auch diese Flyer oder Help Center Nachrichten, die liegen auch hinten aus, hat auch mit dem Thema von heute zu tun, könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh. Ja. Wir haben ja heute Tag der Deutschen Einheit und nach 30 Jahren habe ich heute schon so Radio gehört und da hieß es, dass es immer noch nicht ganz eine Einheit zwischen Ost und West. Also es gibt immer noch Unterschiede, nicht nur am Verdienst, sondern auch ein bisschen an der Mentalität, an der Prägung. Vor 20 Jahren war der Unterschied allerdings noch wesentlich größer. Wir haben ja eine Zeit lang in Ostdeutschland gelebt als Familie, von 1997 bis 2002. Und ich werde nie vergessen, als ich mal am Senftenberger See entlang gelaufen bin, da hat mich ein Mann angesprochen, ein Einheimischer, und sagte von sich aus, ja, wir Ostdeutsche sind Menschen zweiter Klasse. Also das hat er selber gesagt von sich. Wir sind weniger wert als die Wessis. Ich war ja jetzt als Wessi dort in Ostdeutschland, wir haben aber auch im Plattenbau gelebt und haben versucht, den Ossis ein Ossi zu werden, aber wir merkten einfach, da ist auch so eine gewisse Skepsis, weil viele waren auch ein bisschen sauer auf viele, die vom Westen kamen und dann vielleicht die Firmen übernommen haben oder Menschen entlassen haben und so, und da war so eine Skepsis gegenüber den Westdeutschen und schließlich gab es ja auch dann eine große Arbeitslosigkeit nach der Wende. Und als wir da in Senftenberg gelebt haben, war die Arbeitslosigkeit bei über 30%, also war schon enorm hoch. Und so kann man schon verstehen, dass die ehemaligen DDR-Bürger sich einfach als wertloser ein Stück weit fühlten. Und es gibt es ja auch, egal, wenn wir jetzt hingucken, in Amerika, den Schwarzen geht es ja ähnlich, dass die, obwohl sie zwischendurch sogar einen schwarzen Präsident hatten, immer noch sich minderwertiger fühlten als die Weißen. Das hat ja auch ein Stück weit mit Identität zu tun, worauf ich jetzt Bezug nehmen will. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwann mal die Frage, wer bin ich, was bin ich wert, was ist meine Identität? Mal gucken, ob das jetzt, muss ich da hinhalten, ja. Was ist meine Identität? Als ich noch ein Kind war, da wollte ich gerne ein berühmter Schauspieler werden. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Spleens hattet, aber das war so als Kind so mein Traum, also berühmt werden, bekannt werden, auch Geld haben, keine Ahnung. Peter Alexander, der war ja nicht nur ein guter Sänger, der war auch ein Schauspieler, also den mochte ich irgendwie schon, als Kind zumindest. Das liest dann später nach. Als ich in der so Teenie war oder jugendlich, da wollte ich ein Fußballprofi werden. weiß nicht, das könnt ihr vielleicht auch nicht so nachvollziehen, hat auch nicht gereicht bei mir, aber das war einfach so ein Traum. Nationalspieler, wenn euch noch eine Steigerung. Als ich dann gemerkt habe, das wird auch nichts, also dazu reicht das Talent doch nicht, dann versucht man so, sich selber zu finden oder wie man so schön heißt, sich selbst zu verwirklichen oder keine Ahnung, man sucht irgendwie seine Identität. Eigentlich sollten wir als Christen damit keine Probleme haben mit Identitätsfindung. Und doch habe ich den Eindruck, auch wir Christen wissen oft gar nicht, was unsere Stellung oder unsere Identität ist, was wir wert sind, wer wir eigentlich sind. Ich habe den Eindruck, Christen suchen auch noch irgendwie nach irgendwas. Doch um unsere Identität zu finden oder zu entdecken, brauchen wir eben das Wort Gottes. Wir brauchen letztendlich den Glauben an Jesus und wir müssen erkennen, wer Jesus ist. Das ist der Schlüssel zur wahren Identität. Und ich habe den Eindruck, manchmal begnügt man sich damit, ja, Hauptsache gerettet. Jesus kam für mich als Retter. Und es reicht mir dann auch schon fast. Und dann lebe ich so mein Leben mit meinem Retter, der halt hin und wieder mal meine Gebete erhören soll. Aber sonst bin ich dann auch irgendwie auf dem Selbstverwirklichungstrip, natürlich als Christ. Aber es soll doch so meistens nach meiner Pfeife gehen. Ich denke, wir sollten wissen, dass wir nur bei unserem Schöpfer ganzheitlich heil werden und auch unsere Identität finden. Ja, wer sind wir denn nun eigentlich? Also wenn ich jetzt so aufzählen würde, was bin ich, da käme ziemlich viel zusammen. Ich bin ein Mann, das sieht man. Ich bin auch ein Ehemann, ich bin ein Vater, ich bin auch ein Sohn, ich bin ein Bruder, ich bin ein Onkel, ich bin ein Cousin, ein Neffe und was weiß ich noch alles. Aber das sind ja nur meine Verwandtschaftsgrade. Das ist ja nicht, das bin ich ja nicht, das sind meine Verwandtschaftsgrade. Von Beruf bin ich Handwerker, habe ein Theologiestudium, bin Master of Arts, was immer das ist, bin ein Coach, bin ein Seelsorger, hin und wieder Bestattungsredner, aber das sind ja auch nur Tätigkeiten oder Berufsbezeichnungen. Das bin ich doch nicht, oder? Jetzt bin ich Gesamtleiter des Helpsenders, ich bin auch Ältester in einer Gemeinde, einer FEG, ich bin Vereinsmitglied des Helpsender-Vereins im Vorstand, Vorstandsmitglied, aber das sind eben auch nur Stellungen oder Stände oder wie auch immer man es nennt. Das ist nicht meine Identität. Und doch nennen wir oft solche Dinge, und manches steht ja dann auch so drauf, das ist ja nicht nur so ein Stück Papier, sondern Visitenkarte, das ist auch ein Stück Identität, die mir weitergibt. Also jetzt in Corona-Zeiten vielleicht weniger, aber da steht dann was drauf, was Wichtiges. Hier steht Gesamtleitung des Helpsenders, also so ein bisschen, damit identifiziere ich mich, oder? Und doch ist es nicht meine Identität. Manche identifizieren sich über ihre Kinder oder über ihre Eltern. Mein Vater ist Chefarzt. Das hebt mich auch gleich so ein bisschen höher, oder? Also stimmt jetzt nicht in meinem Fall, aber manche sagen das. Oder fangen von ihren Kindern an zu erzählen, meine Tochter ist Ärztin, Oberärztin oder Chefärztin oder leitet ein Krankenhaus, was weiß ich. Und wir merken schon, wir identifizieren uns immer über irgendwas, was scheinbar höher ist als wir selbst. Identität kommt vom lateinischen idem, was derselbe heißt, also bezeichnet die völlige Übereinstimmung eines Individuums oder einer Sache mit sich selbst. Sagt jetzt nicht so viel aus, aber was ich gut fand, diese Definition von Roland Antholzer, ein Seelsorger, der sagt, Identität ist die Antwort, die ein Mensch sich selbst gibt, wenn er vor der Frage steht, wer bin ich? Also wir stellen uns vor den Spiegel und fragen uns selber, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und das, was ich nannte, also was hier draufsteht, Das kann ja morgen schon wieder hinfällig sein. Ja, ist dann meine Identität verschwunden? Was ist mein Selbstbild, so könnte man es auch sagen, meine Eigenwahrnehmung, worüber definiere ich mich, wer bin ich denn eigentlich? Ich denke, es ist, und wir merken das auch, Menschen experimentieren, gerade vielleicht, wenn Menschen jung sind, sind sie auf der Suche nach Identität und das äußert sich dann manchmal auch in ihrer Kleidung oder in ihrer Frisur, oder in ihr Musikgeschmack, also ein Trost vielleicht für Menschen, die noch Kinder haben in dem Alter, das kann sich täglich ändern. Sowohl die Haarfarbe als auch der Musikgeschmack. Und man versucht herauszufinden, wer bin ich. Wir haben sogar Gäste bei uns im Helpcenter, die schon erwachsen sind, die ziehen sich mehrmals am Tag um. Irgendwie noch auf der Suche, wer bin ich denn, wer sind sie denn? Manche üben sogar ihren Gang. Also das kann man auch üben, da will man cool sein und läuft dann irgendwie trainiert so einen coolen Gang ein. Also das ist schon interessant. Es gibt sogar eine künstliche Identität. Manche, gerade in der heutigen Zeit, man hat dann so ein im Computerspiel so ein zweites Ich, so ein Avatar, mit dem er sich identifiziert, das ist dann so ein Held, der alles kann, der alle besiegt, der Kraft hat, die mir selber fehlt. Und dann ist das so eine zweite Identität. Aber ich denke, wir sollten Gott fragen, in die Schrift gehen und gucken, wer bin ich denn eigentlich? Interessant, Johannes, der Täufer, der wird auch mal gefragt in Johannes 1, wer er denn ist, wer bist du, was sagst du über dich selbst? Bist du Elia, heißt das da Vers 21, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Er antwortet nein, da sprachen zu ihm, wer bist du denn? Und dann sagt er, Vers 23 in Johannes 1, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Der wusste genau, wer er ist. Das war sein Auftrag, den Messias, den Weg des Messias zu ebnen. Das war seine Identität. Dazu kam er. Und deshalb brauchte der auch gar nicht so alt werden. Der hatte seinen Sinn im Leben erfüllt. Natürlich war das grausam, wie er dann hingerichtet wurde, aber letztendlich war das sein Lebensinhalt, den Messias, den Weg des Messias vorzubereiten. Einer unserer Theologielehrer, vielleicht habe ich den Satz auch schon mal hier zitiert, in einem anderen Zusammenhang, der sagte oft diesen Satz, wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selbst. Weil wir unsere Identität in Gott eben nur finden, ist es wichtig, Gottes Wort auch zu kennen. Gott zu wissen, wer ist denn Gott? Weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Das vergessen wir oft, das ist doch Wahnsinn, oder? Wir sind ein Stück weit Gott ähnlich gemacht. Das hat sich Gott von vor Grundlegung der Welt so ausgedacht. Aber wir haben leider unsere Identität verloren. Durch den Sündenfall. Und seitdem stellen wir uns diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und wir wollen ja was wert sein, wir wollen ja was darstellen und dann sind wir eben auf der Suche. Und definieren uns dann eben manchmal über Aussehen, Besitz, Intelligenz, Leistung, Erfolg, Titel. Und wenn dann aber diese Dinge unseren Wert bestimmen, dann sind wir ja sofort wertlos, wenn etwas davon wegfällt. Wahre Identität finden wir aber nur bei Gott. Und unsere Identität bestimmt auch letztendlich unsere Aktivität, nämlich was wir tun. Nicht andersrum. Wenn wir wissen, wer wir sind, wissen wir auch, wie wir handeln sollen. Nämlich entsprechend unserem Sein, entsprechend unserer Identität. Und dieser Vers, den hat ja Das habe ich schon. Muss mal schnell. Wurde ja schon zitiert. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Der Vers wird auch hier zitiert in den Nachrichten. Und dann habe ich, nachdem die ausgekommen sind, rief mich ein Bruder an und sagte, er findet es so gut, dass ich die Übersetzung genommen habe, wo steht alles, es ist alles neu geworden. Und am nächsten Tag kam eine E-Mail und da beschwerte sich ein Bruder, weshalb ich denn diese Übersetzung genommen habe, wo alles steht. Das steht doch gar nicht in allen Übersetzungen. Ich habe dann geguckt, ja, es steht eben manchmal, in älteren Übersetzungen steht es oft drin und manchmal nicht. Natürlich hat sich nicht alles in dem Sinne geändert. Ich habe meinen Namen behalten nach der Bekehrung. Ich habe meine Familie behalten. Ich habe meinen Beruf, der hat sich nicht geändert. Ich habe auch in den Spiegel geguckt am ersten Tag nach der Bekehrung, sah noch genauso aus. Das stimmt schon. Ja, was ist denn nun neu an uns als Christen? Haben wir jetzt, was ist denn nun neu? Unsere Identität. Wir sind in Christus. Das schreibt Paulus ungefähr 100 Mal im Neuen Testament. In Christus. Ja, was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Oder wie kriegen wir das denn jetzt hin, in Christus zu sein? Die neue Identität müssen wir im Glauben annehmen. Durch dankbare Annahme wird es Realität. Wir haben ja jetzt hier einen Gabentisch anlässlich des Erntedankopfers und wir danken dann Gott für den Segen, den er durch die Erntegaben uns geschenkt hat. Und wir können die Früchte genießen, mitnehmen, essen, das ist egal, das ist alles von Gott. Er hat das wachsen lassen. Und wir danken beim Mittag oder dreimal am Tag, wenn wir essen, für die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir ein Tischgebet vorm Essen sprechen, wie ich annehme, dann danken wir Gott dafür. Aber wir vergessen ganz oft zu danken für das, was wir sind in Christus. Wir danken dafür, dass wir gerettet sind, aber wie schon gesagt, manchmal reicht es uns schon. Und wir vergessen unsere hohe Stellung, dass wir in Christus sind. Oder? Und ich glaube, das Verständnis für unsere Identität ist eben der Schlüssel für ein siegreiches Christenleben. Wir müssen wissen, wer wir sind, um auch entsprechend leben zu können. Willi hat auch den Vers zitiert, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe hier einen Briefumschlag mitgebracht, da steht drauf Christus. Und da ist ein Zettel drin, da steht drauf Uwe. Uwe, das bin ich. Ich lebe. Aber ich soll nicht leben. Ich bin in Christus. Mit anderen Worten, ich gehöre hier rein in diesen Umschlag. Und das Schöne ist, Gott sieht, wenn er mich ansieht, sieht er Christus. Ich bin vollkommen. Ich bin heilig. Ich bin gerecht. Warum? Weil Christus vollkommen, weil Christus heilig, weil Christus gerecht ist. Nicht ich. Wehe mir. Dieser Uwe, den ich hier hochhalte, der hat sich seit seiner Bekehrung kein bisschen verbessert. Ich habe tatsächlich gedacht, als Jungbekehrter, der Uwe wird immer heiliger, der wird immer besser, der wird immer vollkommener. Der ist schon vollkommen. Aber hier drin, ich stecke jetzt nicht immer rein und raus, weil es so lange dauern würde, sondern ich halte es nur dahinter. Aber denkt euch mal, der ist jetzt drin im Umschlag. Ich bin in Christus. Das ist meine Stellung. Ich bin vollkommen. Ich bin gerecht. Gott schaut mich so an, als ob ich noch nie gesündigt hätte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe eine reine Weste, eine weiße Weste. Das ist meine Stellung und die ist vollkommen. Und in dem Sinne bin ich genau nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir leben aus der Gnade. Wir dürfen nicht meinen, dass wir es schaffen, fromm und heilig und gerecht zu leben. Das ist dann selbstgerecht. Wir müssen hier rein. Wir müssen sagen, Herr, danke, dass ich in dir sein darf. Dank oder andersrum, danke, dass du in mir lebst. Wie ist der andere Vers zum Ausdruck? Danke, dass du in mir lebst. Wir müssen uns durchdanken. Durch die Verheißungen der Schrift, wie wir danken für diese Erntegaben, so müssen wir uns durchdanken durch das, was uns die Bibel offenbart, in ihrem Wort, wo Gott uns in sein Wort begegnet. Wir sind gerecht gemacht, wir sind angenommen, wir sind vollkommen, wir sind genau passend für den Himmel. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wir stehen so vor Gott, als ob wir nie gesündigt hätten. Johannes 15, Vers 5 bringt das ja auch zum Ausdruck. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Ich bringe keine Frucht. Da kann ich noch so gut reden, da kann ich noch so viele Titel haben, da kann ich noch so lange Theologie studiert haben, was weiß ich. Ich bringe keine Frucht, sondern ich muss in Christus bleiben. Hier drin. Wer bringt Frucht? Christus. Ich krieg nicht die Ehre. Er. Darum geht's. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, Christus ist mein Leben. Ja, logisch. Christus ist mein Leben. Wir sind nicht auf dem Selbstverwirklichungstrip als Christen, wo wir meinen, groß rauszukommen. Es geht überhaupt nicht um mich. Das befreit so von Selbstannahmeproblemen oder was wir alles für Probleme haben mit der Identität. Komplexe. Das ist ja eh kein biblisches Wort, das ist psychologisch. Ich muss in Christus sein. Der darf doch Komplexe haben, das ist mir doch egal. Was geht denn den an, hier groß rauszukommen? Der hat nichts zu sagen, der gehört hier rein. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Und das hat so Auswirkungen, auch seelsorgerlich, wenn ich begriffen habe, welche Stellung ich habe, auch welchen Halt ich habe. Wir sagen so oft schön, Christus ist der Fels, auf dem ich stehe. Christus ist meine Burg. Christus ist meine Hoffnung, für was Christus alles gut ist. Aber wenn da irgendwas schief geht, fallen wir gleich vom Felsen runter oder rutschen ab oder kriegen nichts gebacken. Und wir sind so zerbrechlich. Wir dürfen zerbrechlich sein, aber ich habe hier so eine Stange mitgebracht, ist zwar schade drum, aber ich werde die jetzt zerbrechen an einer Stelle, dann kann ich es nochmal an der anderen machen. Die hält nicht viel aus. Das glaube ich für Blumen, um Blumen ein bisschen aufzurichten. Also es hält nicht viel. Das ist jetzt auch kein stabiles Rohr, aber stellt euch mal vor, wenn das noch stabiler wäre. Aber das reicht schon. Wenn ich dieses Holzstängelchen hier reinstecke, kann ich es nicht mehr verbiegen. Wisst ihr was? Seelsorgerlich. Egal wie zerbrechlich wir sind, egal wie schwach wir sind, egal wie es uns geht, hier drin sind wir sicher. Da sind wir geborgen. Da sind wir unzerbrechlich. Und er richtet doch das geknickte Rohr wieder auf. Und das machen wir ja auch mit unseren Gästen im Help Center. Wir helfen Menschen, denen man nicht helfen kann. Die müssen sich nur bewusst werden, wer sie sind. Und das ist eine wunderbare Stellung, oder? Das hat so große Auswirkungen. Lukas 15 ist so eine bekannte Stelle. Es geht um den verlorenen Sohn. Der ist weggelaufen von zu Hause. hat sich sein Erbe auszahlen lassen und hat mit Saus und Braus das durchgebracht und dann mit Huren verprasst, wie es nach Luther so schön heißt. Und dann landet er bei den Schweinen. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war sein Wunsch, ein Tagelöhner zu werden. Aber wie reagiert der Vater? Der läuft ihm entgegen, nimmt ihn wieder an Sohnesstatt, gibt ihm einen Ring, zieht ihm ein neues Kleid an und feiert eine Party. Es gibt ein gemästetes Kalb. Das ist seine Stellung. Der konnte seine Stellung als Sohn nicht verlieren, obwohl er mit Huren sein Erbe verprasst hat. Behielt er diese wunderbare Stellung. Das kann er gar nicht fassen, dass der Vater ihm entgegenläuft, dass er noch eine Chance hat. Und er wurde wieder eingesetzt als Sohn. Leben wir als Kinder Gottes gemäß unserer Stellung? Oder sind wir nur Tagelöhner oder Knechte, die Angst haben vor Gott? Oh, ich muss mich anstrengen, Gott zu gefallen. Ganz viele Christen leben in dieser Werkgerechtigkeit, stelle ich fest. Keine Freiheit im Herrn, keine dankbare Haltung, kein Zeugnis, kein fröhliches Christsein, weil sie nicht begriffen haben, wer sie sind. Hier ist so ein Bettler und ein Königskind abgebildet auf dieser Broschüre. Wir sind Königskinder. Das ist unsere Stellung. Wir sind Königskinder. Also dürfen wir auch entsprechend leben. Das ist ganz entscheidend wichtig. Von der Stellung her sind wir gerecht vollkommen. Vom Zustand her sündigen wir leider noch. Wir können alle noch sündigen. Der Uwe rutscht immer wieder mal raus. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, hatte so ein Leben geführt, vielleicht so ein bisschen wie ich vor meiner Bekehrung. Also der hatte mit Frauen Probleme und hat gerne da Halligalli gemacht. Und als er sich dann bekehrt hatte, da traf er dann, kam ihm eine seiner alten Frauen, seiner Liebschaften entgegen. Und da wechselt er schnell die Straße, dass er ihr nicht begegnet. Und dann ruft sie ihm zu, Augustinus, ich bin's doch, die sowieso, sagt ihr Namen. Und er ruft ihr auch zu, aber ich bin's nicht mehr. Das finde ich so gut. Ich bin's nicht mehr. Ich bin hier drin, geschützt. Und als ich vor einiger Zeit auf einer Hochzeit war von einem Freund, und er mein Leben als früherer, ich sag mal jetzt Playboy in Anführungsstrichen, kannte, der sagte dann, der wollte mich so ein bisschen herauslocken und sagte, Uwe, sei doch mal der Uwe Walter von früher. Ich habe dann ähnlich wie Augustinus auch reagiert, nein, da bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt in Christus. Wehe mir, wenn ich auch nur einen Tag meine Stellung verlasse. Das darf meine Frau auch hören. Ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, dass ich nicht auch fremdgehen würde. Ich kenne mich, aber ich bin in Christus. Ich brauche den Herrn Tag und Nacht. Und ich hoffe, du auch. Eine wunderbare, heilige, vollkommene Stellung. Und deshalb ist es mein Schutz, den ich brauche. Meine Identität schützt in Schwachheit. Prinz Harry hat ja am 8. Januar 2020, weiß nicht, warum das genau an meinem Geburtstag gewesen ist, aber an dem Tag ist er zurückgetreten, als Prinz. und wollte finanziell unabhängig sein. Mit seiner Frau Meghan haben die einfach dem Königshaus quasi Tschüss gesagt, wir wollen jetzt eigenständig leben, ohne den Schutz des Königshauses, ohne die finanziellen Mittel, die uns zustehen. Und dann hat das Königshaus eben beschlossen, also die Queen veranlasst, dass Prinz Harry und seine Frau werden nicht mehr mit königlicher Hoheit angesprochen. Das haben sie jetzt verwirkt. Sie haben diese Stellung, die sie hatten, sie haben drauf gepfiffen. Und wir können auch auf unsere Stellung pfeifen. Wir können auch sagen, nein, ich möchte mich aber lieber selbst verwirklichen. Ich möchte meine Pläne, ich möchte meine Ziele anvisieren. Und so ein bisschen Christus darf da ein bisschen ab und zu mal mitreden. Nein, bei der Bekehrung, zur Bekehrung gehört auch ein Herrschaftswechsel. Wir gehören Christus. Doppelt. Der hat uns geschaffen und er hat uns erkauft durch sein Blut. Wir gehören ihm. Und deshalb sollen wir auch gerne hier drin sein. Und ihr glaubt es gar nicht, es gibt keinen schöneren Platz. Es gibt keinen schöneren Platz, als unsere Stellung einzunehmen und zu wissen, wo wir hingehören und Heimat zu finden. Und das wünsche ich uns. Und diese ganzen Stellen, vielleicht noch hier ganz kurz zu. Wir kennen ja alle einen geistlichen Kampf. Galater 6 bringt das zum Ausdruck, Galater 5, vielleicht lese ich die Stelle mal vor. Die gehört zu unserem Leben dazu. Da heißt es, lebt im Geist, Vers 16, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Es ist normal, dass in uns ein Kampf stattfindet zwischen dem alten Menschen, diesem Uwe, der immer wieder gerne sich verwirklichen will, der immer wieder am liebsten noch sündigen möchte, den die Vergangenheit, wo er aufpassen muss, dass die Vergangenheit ihn nicht einholt, und Christus, dem ich diene, dem ich gehöre, der in mir wohnt durch den Heiligen Geist, der mir diese wunderbare Stellung letztendlich ermöglicht. Und mein Fleisch, wie ich schon sagte, ist sündig. Das wird nicht besser. Da kann ich, bin jetzt 33 Jahre Christ, glaube ich zumindest. Das wird nicht besser. Das Fleisch bleibt Fleisch, sündig. Oder meine alte Natur, der alte Uwe, kann ich mal auch sagen. Aber der Heilige Geist, Christus, ist heilig. Oder göttlich, mein Fleisch ist teuflisch. Und das Fleisch ist auch unfähig. Unfähig, Gutes zu tun. Das kann nur sündigen. Aber der Heilige Geist ist fähig. Deshalb muss ich ständigen Herrschaftswechsel produzieren oder darum bitten, Herr, du sollst leben in mir, nicht ich. Du sollst leben. Ganz entscheidend wichtig. Ja, vielleicht ein praktisches Beispiel, wie das aussehen kann. Ich sitze in einer Gemeindeversammlung und es gibt so einen kleinen Disput. Wir planen eine Evangelisation und der Gemeindeleiter ist so ein bisschen cholerischer Typ und wird so ein bisschen laut und eine Frau aus dem Mitarbeiterkreis steht auf, ist verletzt und verlässt den Raum. Und dann als nächstes ergreife ich das Wort und sage irgendwas Frommes. Keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so machen, aber egal, es war nichts Verkehrtes. Und dann brät der Gemeindeleiter mir so eine drüber und verletzt mich da mit Worten, sodass ich am liebsten auch den Saal verlassen hätte. Also ich würde am liebsten jetzt raus, nichts wie raus, abhauen. Also ich bin so ein Typ, der wird am liebsten vor Problemen fliehen. So ein Typ bin ich. Aber ich bin in Christus. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt. Und diesen Vers aus Galater 2,20 habe ich dann da sitzend gebetet. Minuten lang, weil ich wollte ja lieber raus. Ich war so verletzt, nichts wie weg. Was soll man in der Gemeinde anfangen mit so einem Gemeindeleiter, der so über einen überbrät? Da kann man empfindlich sein. Christen sind eh oft genauso empfindlich wie Nichtchristen. Ich sage ja, die ändern sich nicht. Nur hier drin. Da bin ich nicht verletzt, da brauche ich nicht verletzt. Ist Christus verletzt, der hängt am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du verletzt bist, zeigt das nur, dass du lebst. Dann lebst du. Das ist doch gut, jetzt zu wissen, oh, da ist was falsch. Wenn du verletzt bist und dann musst du wieder hier reinschlüpfen, da ist alles okay. Das ist nicht so leicht, das muss man durchbuchstabieren. Ich habe das minutenlang beten müssen. Herr Jesus Christus, ich lebe. Doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du in mir lebst. Und mein Adam, so muss jetzt seinen Mund halten. Der ist gekreuzigt, du lebst. Das habe ich minutenlang gebetet. Und dann hatte ich Frieden. Und dann konnte ich da sitzen bleiben, als wäre nichts gewesen. Und am nächsten Tag konnte ich diesen Gemeindeleiter wieder umarmen. Und wir haben bis heute Frieden. Ich weiß es natürlich noch, sonst könnte ich es euch nicht erzählen, die Geschichte, aber da ist nichts gegen ihn, was noch irgendwie aufbegehrt. Aber ich muss meine Stellung immer wieder einnehmen. Und wenn wir das tun, dann gelten solche Bibelverse, die wir erkennen. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin von Christus erwählt, ich Frucht zu bringen, ich bin ein Miterbe Christi. Ich bin ein Tempel Gottes. Das wissen wir alles. Aber das ist oft nur so Theorie. Aber wenn wir uns unserer Stellung bewusst sind, dass wir Königskinder sind, dass wir Glied am Leib sind, dass wir ihm gehören, dann wird es Realität. Wir müssen das manchmal durchbuchstabieren, was die Bibel sagt. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin versöhnt. Wenn ich versöhnt bin mit Gott, das ist die Grundlage der Versöhnung mit Menschen. Also immer wieder, wenn ich mit irgendjemand unversöhnt bin, dann lebe ich außerhalb meiner Stellung. Denn Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Wenn ich in Christus bin, bin ich versöhnt mit jedem Menschen. Wenn ich jetzt mit irgendjemand Mühe habe, dann muss ich meine Stellung einnehmen. Dann kann ich mich versöhnen mit Menschen. Ich bin Mitbürger der Heiligen, heilig und gerecht. Gott, da können wir jetzt hunderte Bibelstellen auflisten. Das ist ganz entscheidend wichtig, das ist unsere Identität. Die haben wir in Christus. Und das wünsche ich mir, dass wir das leben, dass wir das kapieren, wer wir sind und was wir sind. Und das wirkt sich extrem aus auf unser Leben, auf unseren Alltag. Wie wir leben, das hängt ab von unserer Identität in Christus. Und das wünsche ich mir, dass Christus groß wird in uns. Und er wird groß, wenn wir ganz klein. Das hat ja Johannes auch schon gesagt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er hätte auch sagen können, ich muss da rein, dann bin ich klein. Das reimt sich jetzt zufällig. Ja, ich könnte jetzt noch eine Schleife ziehen, aber ich bete jetzt einfach kurz und dann singen wir zwei Lieder. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du uns entgegenläufst, wie dem verlorenen Sohn der Vater entgegengekommen ist. Und danke, dass du uns immer wieder annimmst, egal was wir auf dem Kerbholz haben. Danke, dass du gnädig und barmherzig und liebevoll mit uns umgehst. Und danke, dass wir Königskinder sein dürfen, dass du uns mit Gerechtigkeit umkleidest, dass du uns so anschaust, als hätten wir nie gesündigt. Danke für dieses Vorrecht, Kinder Gottes zu sein und zu wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen, nämlich in der Herrlichkeit bei dir. Und lass uns das auch ausleben, diese Stellung, lass uns diesen Halt auch erleben im Alltag, dass uns nichts zerbrechen kann, sondern wir sind geschützt wie in diesem Stück Rohr. Danke, dass du der Schutz bist, unser Fels, unsere Burg, unsere Hoffnung, dass wir alles auf dich setzen dürfen. Danke, dass wir bei dir geborgen sind, egal was kommen mag. So segne du auch diesen Abend, diese Nacht und auch den morgigen Tag. Danke, dass du mit uns gehst in diese Woche. dass du mit uns gehst durch dick und durch dünn. Du trägst uns, du hältst uns. Danke, dass du alles in allem für uns bist. Amen.